Mich im Sommer 2020, als ich hier war. Und da das eine Weile her ist, habe ich gedacht, ich stelle mich nochmal vor. Der Name wurde ja schon genannt und ich bin jetzt in 4 Tagen, genau 6 Jahre, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors Deutschland. Ich war vorher 20 Jahre einer Freikirche, noch davor 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel. Wer so ein bisschen mitgezählt hat, der kann jetzt ohne weiteres feststellen, dass ich tatsächlich so alt bin, wie ich aussehe. Ja, meine Frau Brigitte, die hat sich damals entschieden, also wir sind jetzt 38 Jahre verheiratet, und als ich diesen Dienst begonnen habe bei Open Doors, hat sie gesagt, sie begleitet mich und sie betreut den Büchertisch, darum habe ich auch ganz viele Bücher dabei, sonst würde ich das, glaube ich, nicht machen. Genau, und ja, sie hat auch alle Bücher gelesen. Also ihr könnt sie fragen, was steht in dem Buch da drin? Und genau, wer jetzt sagt, ups, ich habe ja gar kein Bargeld dabei zum Bücher kaufen, wir haben seit neuestem Gerät, wo man auch mit Karte zahlen kann. Wir haben 4 erwachsene Kinder, die sind zwischen 30 und 37 Jahren alt und wir freuen uns auch über 5 Enkelkinder, die uns morgen Nachmittag wieder heimsuchen werden. Und wir wohnen gar nicht so weit weg von hier in der Nähe von Lörrach, hatten eine wunderschöne Anfahrt über den Feldberg. Da hat es jede Menge Schnee, also als kleiner Tipp, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr heute Nachmittag machen wollt. Ja, war sehr schön. Ja, das Thema heute, und danke Eddie für die super Einleitung. Du wirst merken, dass ich werde manches wiederholen von dem, was du gesagt hast, aber es hat super gepasst. Wir haben heute die Macht des Gebets mit dem Untertitel Christenverfolgung heute. Wir wollen einfach auch schauen, ja, wie geht es unseren verfolgten Geschwistern und was erleben die mit dem Gebet? Ich möchte aus Apostelgeschichte 12 vorlesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Klappt es nicht mit der PowerPoint? Müsst ihr die nächste Folie jetzt anzeigen? Genau, ich lese mal weiter. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen und man könnte dann weiterfahren und dann eben auch hinrichten lassen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Wie ging es weiter? Ich möchte es in eigenen Worten erzählen. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung, da schlief Petrus zwischen 2 Soldaten. Er war ja mit je einer Kette an sie gefesselt. Vor der Tür, da standen nochmal 2 Soldaten, um Wache zu halten. Also es waren immer 4 Soldaten um ihn herum, um ihn zu bewachen. Mit einmal standen Engel des Herrn in der Zelle und es war ein ganz helles Licht um sie herum. Und der Engel, der gab dem Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Und er sagt zu ihm, als er aufwacht, schnell, steh auf. Und der Petrus, ganz schlaftrunken, steht auf und in dem Moment fallen die Ketten von seinen Handgelenken ab und er ist frei. Und der Engel sagt dann zu ihm, bind deinen Gürtel um, zieh deine Sandalen an und komm mit. Und dann hat er gesagt, wirf auch noch den Mantel über und folg mir. Und Petrus, der hat alles gemacht, was ihm der Engel gesagt hat, ohne zu wissen, dass das wirklich Realität war. Er dachte wahrscheinlich, er hat eine Vision oder sowas oder einen Traum. Sie gingen an sämtlichen Wachtposten vorbei, ohne dass dieser Notiz von ihnen nahm. Und schließlich kamen sie zu dem großen Tor von dem Gefängnis und das hat sich von alleine geöffnet und sie konnten aus dem Gefängnis raus in die Stadt laufen. Und in diesem Moment war der Engel verschwunden. Und da kam Petrus zu sich und er sagte, wahrhaftig, Jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Und nachdem er so nachgedacht hat, was mache ich jetzt? Nee, vor dem Gefängnis stehen bleiben ist vielleicht keine so gute Idee. Dann hat er gedacht, ich gehe zum Haus von der Maria. Er wusste, da sind immer irgendwie Christen beieinander. Und tatsächlich, dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt, mitten in der Nacht. Und Petrus hat an das Eingangstor geklopft und eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Und als sie die Stimme von Petrus erkannte, war sie so überrascht und erfreut, dass sie vergessen hat, das Tor zu öffnen, nach innen gerannt ist und gesagt hat, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Sehr interessant, wie reagierten die Männer und Frauen Gottes, die zum Gebet versammelt waren? Die neue Genfer Übersetzung übersetzte so, du hast wohl den Verstand verloren, sagten sie zu der armen Rode. Ich finde es interessant, wie offen die Bibel berichtet. Hätten wir ja nicht unbedingt reinschreiben müssen, oder? Aber die waren versammelt zum Gebet und ich weiß nicht, für was würdet ihr beten? Wenn man, sagen wir mal, wenn der Eddie im Gefängnis wäre, um seines Glaubens willen, für was würdet ihr denn beten? Dass er freikommt, oder? Dass er wieder rauskommt. Ich bin sicher, dafür haben sie gebetet, aber irgendwie haben sie doch nicht wirklich damit gerechnet, dass der jetzt wirklich vor der Tür steht. Aber die Rote hat, es war eine, ich sag mal, heute würde man sagen, eine taffe Frau oder eine robuste Frau, ja, die hat sich nicht so leicht beeindrucken lassen und die hat darauf beharrt, nein, der Petrus steht draußen. Da haben sie im Moment überlegt und sagt wahrscheinlich einer, dann muss es sein Engel sein. Also das heißt, wir können sich überlegen, warum sein Engel vielleicht, weil er schon hingerichtet ist und jetzt kommt sein Engel oder so. Komisch. Aber jedenfalls kein Glaube da. Aber Gott sei Dank hat der Petrus unbedingt ins Haus wollen und einfach wie immer weiter geklopft. Das haben sie natürlich gehört. Und dann sind sie alle zum Tor geströmt, haben das Tor geöffnet und dann stand Petrus leibhaftig vor ihnen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere ihn noch gekniffen hat, um festzustellen, das ist wirklich, der ist wirklich echt. Aber jedenfalls, es heißt dann, das finde ich ganz interessant, dass sie außer sich waren vor Freude und im Griechischen steht da ein Wort, da steckt Ekstase drin. Also wenn man überlegt, die haben sich ekstatisch gefreut, könnte man sagen. Also die waren total außer sich vor Freude, dass eigentlich ihr, obwohl sie es irgendwo nicht glauben konnten, hat Gott ihr Gebet erhört. Und das finde ich stark, weil oft können wir ja auch nicht so recht glauben, aber manchmal tut Gott mehr, als wir uns vorstellen können und glauben können. Der Petrus hat ihnen dann alles erzählt, wie er rausgekommen ist und hat die Stadt verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das ist eine tolle Geschichte irgendwo und wir wollen uns jetzt mal überlegen, was hat das mit Christenverfolgung zu tun? Und wir können zwei wichtige Erkenntnisse daraus schließen. Und das erste ist, Jakobus wird enthauptet und Petrus wird übernatürlich gerettet. Das ist interessant, über den Tod des Apostels Jakobus lesen wir einen einzigen Satz. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Punkt. Da tauchen Fragen auf. Ich habe mich gefragt, ging das alles so schnell, dass die Gemeinde gar keine Zeit fand, für Jakobus im Gebet einzutreten? Oder musste vielleicht die Gemeinde erst lernen, für verfolgte Geschwister intensiv zu beten, wie sie es dann bei Petrus gemacht haben? Wir haben es vorhin gehört. Vielen Dank. Ja, Hebräer 11 passt das sehr gut. Da sehen wir das auch. Ne? Die einen erleben Wunder und die anderen nicht. Und eben, wie du auch vorgelesen hast, das ist heute genau das Gleiche. Wir haben tolle Geschichten aus der verfolgten Kirche, wie Gott übernatürlich geführt, gerettet hat. Aber wir haben noch andere Geschichten. Und ich möchte euch eine erzählen. Die stammt aus Saudi-Arabien und da kommt genau dasselbe vor. Rafia Abar, sie war Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad ibn Saud Universität in Riyadh, also der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Sie hatte nicht so viele Studentinnen, ein paar. Eine von ihnen war die Mina. Jesus ist beiden Frauen ganz unabhängig voneinander im Traum begegnet. Also beide haben Jesus durch Träume kennengelernt, haben angefangen, ihm heimlich nachzufolgen, weil sie beide wussten, wenn wir das an die große Glocke hängen, kann das unser Leben kosten. Weil es ein ganz islamisches Land ist, ja, es kann Land des Islam mit Mekka und Medina und so. Und beide haben, wahrscheinlich über das Internet, vermute ich, weiß nicht genau wie, aber sie haben Zugang bekommen zu einer geheimen Bibelstudiengruppe, die sich an der Uni heimlich getroffen hat. Und da standen sie sich eines Tages gegenüber, muss man sich vorstellen, die Professorin für Islamwissenschaften und die Studentin für Islamwissenschaften in einer christlichen Bibelstudiengruppe. Sie haben sich natürlich riesig gefreut, dass sie jetzt voneinander wussten, dass sie beide an Jesus glauben, haben sich immer wieder mal über ihren neuen Glauben unterhalten, zusammen gebetet. Eines Tages hat die Familie von Mina mitbekommen, dass sie Christin geworden ist. Und ein Onkel von ihr hat auf sie eingeschlagen und quasi gesagt, geh wieder zurück zum Islam und ich hör auf, dich zu schlagen. Aber mit Mina, sie hat an Jesus festgehalten. Sie wollte nicht wieder zum Islam zurück. Und da hat sie der Onkel tatsächlich zu Tode geschlagen. Wir können uns vorstellen, was das für ein Schock war für Rafia, für die ganze Bibelstudiengruppe. Und Rafia hat gemerkt, ich kann meinen Glauben an Jesus nicht mehr lange geheim halten. Das wird auch bald rauskommen. Und da hat sie allen Mut zusammengenommen und bei einem Essen, wo ihr Mann dabei war, auch ein Onkel mit Familie, ist sie aufgestanden und hat gesagt, ich liebe Jesus, ich folge jetzt ihm, ich bin keine praktizierende Muslimin mehr. Und sie hat gedacht, das ist ihr Todesurteil und natürlich haben ihr Mann und dieser Onkel mit Familie sehr bestürzt reagiert, aber sie haben ihr nichts angetan. Zwei Tage später, ihr Mann war auf Geschäftsreise, sie war allein zu Hause, sie lag im Bett, hatte schon geschlafen, wacht von einem Geräusch auf und dann sieht sie so im Halbdunkel, wie zwei Onkel von ihr neben ihrem Bett stehen, auf jeder Seite einer, beide mit einem Dolch bewaffnet. Und der eine sagt zu ihr, Rafia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen? Und es war klar, sie wollten sie töten, um diese Schande von der Familie wegzunehmen. Also dort in dieser islamischen Welt, auch in Asien, ist Scham eine ganz große Sache. Die muss, wenn Scham auf die Familie kommt, kann man nicht so lassen. Und das ist auch interessant, das deutsche Wort Ehrenmord, wenn man das wirklich aus dem Arabischen übersetzt, dann heißt es, die Schande, den Skandal abwälzen. Sie wollten sie töten und Rafia, sie betet noch, ich liebe dich, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hände. Und dann passiert was ganz Besonderes. Die beiden Männer stehen da mit gezücktem Dolch, aber keiner sticht zu. 10 lange Minuten lang stehen sie wie versteinert da, bewegen sich nicht. Und dann, wie auf einen geheimen Befehl hin, stecken sie ihren Dolch weg und verlassen das Schlafzimmer. Und die Rafia, sie liegt da und ist sich nicht sicher, träume ich jetzt oder was ist denn hier los? Da kommt ihre Tochter gelaufen, ein Teenager, die war durch die Mutter zum Glauben an Jesus gekommen und sie sagte, Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er die Arme der beiden Onkel festgehalten hat, sodass sie nicht zustechen konnten. Ein unglaubliches Wunder, das Gott da getan hat. Und sie beide sind dann in derselben Nacht noch geflohen zu Freunden am anderen Ende von Riyadh und konnten sich von dort aus weiter in Sicherheit bringen. Rafia hat Gott gefragt, wieso hast du mich übernatürlich gerettet und Mina musste sterben? Warum hast du da nicht eingegriffen? Oder die Frage stellen wir uns. Gott hat ihr eine Antwort gegeben, eigentlich durch einen Bibelvers, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ihr wurde klar, Mina hat es jetzt eigentlich besser als sie, denn sie darf bei Jesus sein. Diese Geschichte steht in dem Buch Im Angesicht des Todes. Da sind 7 solche Geschichten drin, wo man einfach so einerseits Gottes Macht auch sieht, sein Wirken in der islamischen Welt, aber auch was es an Leid mit sich bringt. Und ich hab so da immer mehr so den Eindruck, wir denken ja oft, wenn wir beten, dann muss das Wunder geschehen. Und das geschieht auch oft. Aber lass uns mal überlegen, wenn jemand wie Mina lieber stirbt, als Jesus zu verleugnen, braucht auch Kraft. Und das ist auch eine Frucht von unseren Gebeten. Wenn wir beten, dass unsere Geschwister an Jesus festhalten, egal was man ihnen antut. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Unsere Gebete sind wichtig und das Ergebnis müssen wir Gott überlassen. Der zweite Punkt, der mir so in dem Text entgegengekommen ist, ich habe es mal so formuliert, einer wird verfolgt und die anderen beten. Petrus sitzt im Gefängnis und die Gemeinde, hat man den Eindruck, betet Tag und Nacht um Gottes Eingreifen, um seine Befreiung. Das finde ich eigentlich genial, oder? Dass die so intensiv beten, dass sie das ernst nehmen. Der Herodes, ich vermute mal, dass er gedacht hat, die Christen, die stellen der Bürgerwehr auf und die hauen den Petrus raus. Darum hat er ihn so bewachen lassen. Warum sollte er ihn sonst so stark bewachen? Aber nein, die Aufgabe der Christen ist nicht, unbedingt jemand rauszuhauen, sondern die Aufgabe der Christen ist, zu beten. Ich habe vor 4 Jahren eine Darmspiegelung gehabt. Ich hatte 5 Polypen. Ich habe irgendwie, bei mir wachsen Polypen ohne Ende. Also im Darm. Und der wurde entfernt, nicht das erste Mal. Aber einer davon war bösartig. Dann ist man ja plötzlich Krebspatient. Und es hat geheißen, der Teil des Darms, wo der Polyp angewachsen war, der muss entfernt werden. Wir haben so einen Gebetsbrief, den wir monatlich verschicken, der geht an ungefähr 100 Leute. Da haben wir das reingeschrieben, bitte betet. Die Mitarbeiter von Open Doors haben gebetet, unsere Gemeinde hat gebetet. Und was ist passiert, was hat Gott gemacht? Man hat nichts mehr gefunden von dem Krebs, sodass ich heute noch meinen ganzen Darm habe. Das Ärztekomitee hat gesagt, was soll man da machen, wenn man nichts mehr sieht. Also ich habe nochmal alle Untersuchungen gehabt und es war alles gut und ich habe seitdem einige Kontrolldarmspiegelungen gehabt. Also wer mal wissen will, wie eine Darmspiegelung geht, ich bin da schon fast Spezialist. Jetzt ist es bald 3 Jahre her, dass ich die letzte hatte und jetzt im März kommt nochmal so eine Kontrolle und bin einfach dankbar, dass Gott da so eingegriffen hat und ich habe so gemerkt, es hat mich so auferbaut, wenn Leute geschrieben haben, wir beten für dich. Oder es mir einen ermutigen Bibelvers zugeschickt haben. Und da habe ich so gedacht, ja, eigentlich, wenn es einem schlecht geht, dann wünscht man sich doch eigentlich, ne, dass eigentlich möglichst viele für einen beten. Und man spürt es ja auch, wenn man im Gebet getragen wird. Einer wird verfolgt und die anderen beten. Was wir verstehen müssen, wir sind die anderen. Wir sind die anderen, die beten sollten. Einer wird verfolgt, die anderen beten. Vielleicht geschieht ein Wunder, wie beim Petrus und bei der Raffia. Aber vielleicht gibt Gott auch die Kraft, durchzuhalten und lieber zu sterben, als Jesus zu verleugnen. Andrew Murray hat mal gesagt, die Macht unseres Gebets hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir reden. Wen haben wir vor uns? Also es müsste eigentlich auch drauf sein, dieses Zitat vorher. Also wenn, müssen wir Nummer eins zurück? Genau. Also die Macht unseres Gebets hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir reden. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist und es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben und dann können wir auch ganz anders beten. Wir haben einen allmächtigen Gott, dem alles möglich ist. Und diese Geschichte von Apostelgeschichte 12, die will uns ermutigen, Großes von ihm zu erwarten. Ich habe es mal noch so formuliert, die einen werden verfolgt und die anderen, die nicht verfolgt werden, also wir sollen bieten. Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, er ist ja bekannt geworden durch dieses Buch, ich glaube 10 Millionen Mal verkauft inzwischen weltweit, also ein christlicher Bestseller, der wirklich sehr, sehr motivierend ist, weil man sieht, wie Gott einen Mann nehmen kann und was daraus werden kann. Und ich erwähne ihn, weil er uns das Motto von Open Doors geprägt hat. Von Anfang an, als er 1955 in Polen zum ersten Mal verfolgte Christen getroffen hat, war sein Herz berührt und er hat sie gefragt, wie kann ich euch helfen? Was braucht ihr? Was haben sie gebraucht? Bibeln. Sie haben gesagt, wir haben keine Bibeln. So gut wie keine. Und er hat angefangen, Bibeln zu schmuggeln. So war Open Doors lange ein Bibelschmuggeldienst. Heute sieht es so aus, wie wir auf der Folie sehen. Wir arbeiten heute so, dass wir in all den Ländern, wo Christen verfolgt werden, haben wir Mitarbeiter vor Ort. Und die sagen uns, wie die Verfolgung aussieht. Und so können wir den Weltverfolgungsindex mit verlässlichen Zahlen erstellen. Und sie sagen uns, was unsere verfolgten Geschwister brauchen. Und wir versuchen ihnen zu helfen. Das Wichtigste ist Beistand und Ermutigung. Das machen unsere Mitarbeiter vor Ort. Sie gehen hin, wenn irgendwo was passiert. Dann Nothilfe, dass manche vielleicht überhaupt überleben können. Auf der Flucht vielleicht. Oder wenn der Vater im Gefängnis sitzt und die Familie kein Einkommen mehr hat. Hilfe zur Selbsthilfe, dass man irgendwie vielleicht Geld gibt, damit jemand ein Geschäft anfangen kann. Bibel- und Literaturverteilung ist auch heute noch ein Thema. Und wir führen auch biblische Schulungen durch, um Leiter auszubilden, um auch auf Verfolgung vorzubereiten. Und in der freien Welt ist unser Dienst so der Sprachrohrdienst. Das heißt, wir wollen Sprachrohr sein für unsere verfolgten Geschwister. Wer da mehr Informationen haben möchte, kann auf unseren Jahresbericht mitnehmen. Der liegt draußen auf dem Tisch. Also wir haben zwei Tische. Ein Tisch sind die Bücher und Hörbücher und so. Das kostet was. Auf der anderen Seite ist ein Tisch mit kostenlosem Material. Da könnt ihr euch einfach bedienen. Also Jahresbericht, da steht genau drin, was wir machen. Und da ist es auch mit Zahlen belegt. Wer sich für die Geschichte von Open Doors interessiert, wir hatten dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum. Und da kann man dieses Sonderheft mitnehmen. Da ist ein Abriss drin von 1955 bis heute. Unsere Vision, die lautet, Christen engagieren sich weltweit für ihre am härtesten verfolgten Glaubensgeschwister und stärken sie, damit sie treue Zeugen von Christus in der Welt bleiben. Mit anderen Worten, unser Ziel ist, dass möglichst viele unserer verfolgten Geschwister dort bleiben können, wo sie sind, um dort Zeugen für Jesus zu sein, denn sie sind oft in Ländern, wo man von außen gar nicht so leicht reinkommt. Und sie gehen sogar in ihren Ländern hin, um unerreichte Volksgruppen zu erreichen, da wo es möglich ist. Also es macht ganz viel Sinn, sie zu unterstützen, damit sie dort bleiben können und dort Zeugen für Jesus sein können. Interessant ist, die häufigste Antwort auf die Frage, was wünscht ihr euch oder was braucht ihr am dringendsten, die lautet, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Sie wissen genau, es kostet Kraft und es schafft nicht unbedingt jeder, unter Folter vielleicht, unter massiver Verfolgung an Jesus festzuhalten. Und drum diese Bitte. Wir geben ja jedes Jahr den Weltverfolgungsindex neu heraus. Nächsten Mittwoch kommt der neue Weltverfolgungsindex heraus. Das ist jetzt der von 2025, wird sich leicht verändern, ist aber so, dass wir noch nichts sagen dürfen. Das ist geheim bis zum 14. Januar dieses Jahr und dann wird er veröffentlicht. Wenn er dann auf unsere Homepage geht, könnt ihr die neuesten Zahlen anschauen. Das sind ja immer die 50 Länder drauf, in denen die Verfolgung am stärksten ist. Und insgesamt, jetzt in 2025, war die Verfolgung in 13 Ländern extrem, in 47 sehr hoch und in 18 Ländern hoch. Das heißt, es sind 78 Länder und dort leben ca. 380 Millionen Christen. Das ist ungefähr das Fünffache der Bevölkerung von Deutschland, also eine recht hohe Zahl. Da haben wir auch dieses Sonderheft, das wir hier sehen, das liegt auf dem Büchertisch aus, kann kostenlos mitgenommen werden, ist informiert über den Weltverfolgungsindex und es enthält dieses Poster, das wir jetzt gleich wieder sehen werden. Da sind rechts die Länder aufgeführt und auf der Rückseite, das möchte ich euch empfehlen, da kann man nachlesen, wie dieser Index zustande kommt. Wir fragen verschiedene Lebensbereiche ab, ob man da seinen Glauben leben kann. Und es gibt ein Punktesystem, wo insgesamt 100 Punkte zusammenkommen. Und zum Beispiel hat Nordkorea 98 von 100 möglichen Punkten. Das ist also ganz, ganz starke Verfolgung. Auch auf unserer Homepage kann man zum Beispiel zu jedem einzelnen Land von diesen 50 Ländern nachlesen, wie die Verfolgung dort ganz konkret aussieht. Hier haben wir Bücher aus ganz verschiedenen Ländern. Viele sind aus der islamischen Welt, weil da Gott in den letzten Jahren so viel getan hat, aber auch aus China, Nordkorea, Indien, Türkei, Pakistan, könnt ihr euch gerne umschauen, vielleicht habt ihr ein Land auf dem Herzen, könnt mal ins Buch reinschauen, wie dort die Verfolgung ausschaut. Unser neuestes Buch, das heißt Wie ein Schaf unter Wölfen, das stammt aus Afghanistan, erzählt die Geschichte von Nasiri, der kommt durch Ärzte, christliche Ärzte im Krankenhaus in Kabul, kommt er zum Glauben an Jesus und erlebt wirklich ein Stück Erweckung in seiner Umgebung. Er kann einige Afghanen zu Jesus führen, also es stark zu lesen, wie Gott ihn gebraucht, aber dann wird er ins Gefängnis gesetzt. Er erlebt dort massive Verfolgung, also wird schwer misshandelt, aber er erzählt immer von Jesus. Also eigentlich alle, die sie mit ihm in die Zelle stecken, die kommen zum Glauben. Ein Wärter kommt zum Glauben. Unglaublich, wie Gott ihn benutzt. Und das Schöne ist, die deutsche Botschaft hat sich für ihn eingesetzt, weil einer der Ärzte, der war Deutscher und der ist heute in Deutschland. Der kam aus dem Gefängnis direkt in die deutsche Botschaft und dann nach Deutschland. So konnten wir auch dieses Buch schreiben, weil man ihn interviewen konnte. Genau, also empfehle ich sehr, wenn man mal, es ist natürlich jetzt vor der Machtergreifung der Taliban, aber dann sieht man mal, wie da Gott wirken konnte in dieser Zeit, bevor die Taliban die Macht ergriffen haben. Wir haben gehört, mehr als 380 Millionen Christen werden in einem hohen Maß verfolgt. Sie alle bitten um unser Gebet und deshalb ist es so wichtig, dass wir für sie beten, so wie die Gemeinde für Petrus gebetet hat. Die einen werden verfolgt, die anderen, die nicht verfolgt werden, also wir beten. Einer unserer Kernwerte von Open Doors, der lautet, wir sind Menschen des Gebets. Und dazu möchte ich euch ein Video zeigen.
Wir sind Menschen des Gebets.
Die erste und größte Bitte verfolgter Christen an uns lautet: Bitte betet für uns, dass wir im Glauben stark bleiben. Tagtäglich stehen wir für unsere verfolgten Geschwister im Gebet und laden alle Christen dazu ein, sie in der Fürbitte vor Gott zu bringen.
Ich will den Brüdern und Schwestern weltweit danken. Danke für eure lieben Worte, eure Unterstützung und eure Gebete. Wir wussten gar nicht, dass ihr für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Ich glaube, wir haben diese harte Zeit in unserem Dienst überlebt, weil ihr uns in Gebet und praktisch unterstützt habt.
Wir wissen, dass unser Dienst vom anhaltenden Gebet zahlreicher Unterstützer weltweit getragen wird.
Ja, unser Ziel ist, dass möglichst viele Christen in Deutschland mit hineingenommen werden in das Gebet für unsere verfolgten Geschwister, weil wir wissen, dass wir einen mächtigen Gott haben, der eingreifen kann und Wunder geschehen lassen kann. Und mir gefällt dieser Satz von der asiatischen Christin so gut, dass sie sagt, wir wussten gar nicht, dass er für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Und da dürfen wir drauf setzen. Wenn wir für verfolgte Christen beten, oft hören wir nie mehr was, aber wir dürfen sicher sein, sie spüren die Kraft unserer Gebete, so wie ich das damals auch gespürt habe, als so viele für mich gebetet haben. Ich möchte an dieser Stelle ein Buch empfehlen von Bruder Andrew. Das war ja so ein Mann, des Glaubens, des Gebets. Der hat ganz viele Gebetserhörungen erlebt und er hat ein Buch geschrieben, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Und möchte ich gerne sehr empfehlen, das mal auch sich anzuschaffen. Eine Region, die im Moment in besonderer Weise unser Gebet und unsere Unterstützung braucht, ist Subsahara-Afrika, wo die Gewalt islamistischer Gruppen gegen Christen und damit die Verfolgung in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Deswegen haben wir bei den Open Doors-Tagen in Karlsruhe im Mai letzten Jahres die Arise Africa-Kampagne gestartet, die ist weltweit. Und übrigens nebenbei bemerkt, dieses Jahr auch wieder an Himmelfahrtswochenende ist immer Himmelfahrt selber, ist der Open Doors Jugendtag. Am Freitag ist dann ein Gebetsabend für verfolgte Christen und am Samstag ist der Open Doors Tag, wo auch die Kinder mitkommen können. Also es gibt einen Kindertag und einen Tag für die Erwachsenen. Und das ist immer, das sind auch wirklich verfolgte Christen da, die dann interviewt werden, die erzählen, für die man auch persönlich beten kann. Ist immer eine ganz, ganz starke Zeit. Arise Africa, warum heißt die Kampagne so? Ganz einfach, wir stützen uns da auf Jesaja 60, 1 bis 3. Da steht ja, mache dich auf, werde Licht, auf Englisch Arise, Shine. Da diese Kampagne international ist, haben wir eben einen englischen Titel gegeben. Und es geht darum, dass wir beten, dass wir ermutigen, dass wir praktische Hilfe leisten und Fürsprache. Du musst noch ein bisschen weiter mit den, genau, Arise Africa, Open Doors Tage, genau, da sind wir. Die nächste Folie, von den weltweit 4.476 von den 50 Ländern auf unserem Weltverfolgungsindex befinden sich 15 in Subsahara-Afrika, also fast ein Drittel. Und dort hat eben die Verfolgung stark zugenommen. Manche dieser Länder war vor 4-5 Jahren noch gar nicht unter den 50 Ländern mit stärkster Verfolgung. Von den weltweit 4.476 wegen ihres Glaubens getöteten Christen starben 4.194 in Subsahara-Afrika. Das entspricht 94%. Und davon wurden allein in Nigeria 3.100 getötet, in der Demokratischen Republik Kongo 365 und 201 Christ in Burkina Faso. Was passiert da? Islamische Extremisten, sie überfallen christliche Dörfer, brandschatzen, morden, vergewaltigen, entführen, stehlen und zerstören. Wer kann, rettet sich durch Flucht und in den meisten Fällen ist es nachher nicht mehr möglich, in sein Dorf oder in seinen Ort zurückzukehren, weil das zu gefährlich wäre. Deswegen sind im Moment über 16 Millionen Christen in Subsahara-Afrika auf der Flucht vor Gewalt. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl von Bayern und Rheinland-Pfalz zusammen. Und ich möchte euch jetzt auch wieder ein Video zeigen, wo der Pastor Barnabas auch uns erzählt, wie sie dort in so einem Flüchtlingslager leben.
This is where we live, in IDP camp.
Wir leben seit 4 Jahren in diesem Lager, fast 5 Jahre. Wenn ich sehe, wie mein Volk hier leben muss, fühle ich mich sehr schlecht. Ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, werden sich die meisten von ihnen von Gott abwenden. Es wird sie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten, um ihr Leben zu verbessern.
In order to make their own life better.
Barnabas lebt mit tausenden anderen geflüchteten Christen in einem Lager in Nigeria. Sie alle haben Ähnliches erlebt.
Ich war mit meinem Bruder und der Frau meines verstorbenen Bruders auf der Farm. Wir waren zu Fuß unterwegs. Als wir einen Schuss hörten, wussten wir nicht, was passiert war. An einer Kreuzung sahen wir viele Menschen rennen und wir sahen überall Rauch. Dann rannten die Leute in verschiedene Richtungen, auch auf uns zu. Bevor ich es verstand, kam ein Mann auf mich zu und schlug mich mit einem Stück Holz. Er schlug meinen Arm, aber ich bin trotzdem weitergelaufen. Als die Leute vor dem Angriff flüchteten, wurden sie auf dem Weg getötet. Einige versuchten, mich zu Fall zu bringen, aber mit Gottes Hilfe schaffte ich es zu einem Checkpoint. Und so wurde ich gerettet. Hier seht ihr an meinen Arm, wo ich operiert werden musste. An mehreren Stellen. Hier, hier und hier. Während wir rannten, wurde mein Bruder von den Kämpfern erschossen und getötet. Die Frau meines Bruders wurde ebenfalls angeschossen und von den Kämpfern mit einer Machete getötet.
Barnabas und seiner Familie gelang die Flucht. In ihrem Heimatdorf ist es nicht mehr sicher, daher müssen die Christen bis auf Weiteres unter prekären Umständen leben.
In jedem Zelt, das ihr hier seht, leben etwa 3 Menschen, auch wenn die Familien größer sind. Und diese Menschen, die ihr hier seht, kommen aus verschiedenen Orten mit schönen Häusern. Aber jetzt sind sie hier. Doch wir haben immer noch Hoffnung, dass der nächste Tag gut wird. Dieser Teil besteht aus Stoff, Gewebe und Säcken. Das ist ein verzweigter Ast, der es hält. Hier drin verwenden wir Pappe. Dann decken wir es mit einem Moskitonetz ab, um zu verhindern, dass der Wind die Planen hochweht. Dann benutzen wir ein Seil, um es zusammenzuhalten. Wir werden nicht für immer so leiden. Gott lebt. Und so sicher wie er lebt, wird er uns auch begleiten. Wir haben immer noch Hoffnung auf ihn. Tatsächlich sind wir auch dankbar, wenn die Dinge so schwierig und kritisch werden, dass wir denken, wir überleben das nicht. Denn Gott benutzt euch, um uns mit allem Notwendigen zu versorgen. Ihr bringt Reis und Bohnen. Das haben wir wirklich gebraucht. Ihr versorgt uns. Und wir sind dankbar dafür. Ich danke euch. Gott segne euch alle.
Bitte beten Sie für Christen in den Flüchtlingslagern in Nigeria wie Pastor Barnabas, die versuchen, ihre Hoffnung in Jesus zu behalten, trotz Leben unter prekären Umständen und möglicherweise unverarbeitetem Trauma.
Ja, ich denke, für uns ist es fast unvorstellbar, wenn wir solche Bilder sehen, aber es ist eben leider die Realität und man kann verstehen, es haben sich vor einiger Zeit 140 Kirchenleiter aus 14 afrikanischen Ländern getroffen und haben die sogenannte Lomé-Erklärung an die Christen weltweit geschickt, mit der Bitte, sich über die Notlage der Christen in Subsahara-Afrika zu informieren, treu für die verfolgten Christen zu beten und ihnen praktisch zu helfen und ihre Stimme einzusetzen, um ein Ende der gewaltsamen Verfolgung zu fordern. Da Gebet das Wichtigste ist, wollen wir als erstes für unsere Geschwister in Subsahara-Afrika beten und wollen uns dazu wirklich Zeit nehmen. Jonathan Ugbete aus Nigeria, er sagt, zuerst und vor allem brauchen wir Gebet. Wir brauchen den Leib Christi, der sich an unsere Seite stellt. Jesus wird uns nicht im Stich lassen. Jesus hört unsere Gebete und Jesus wird gewiss antworten. Darum wollen wir jetzt beten. Und zwar, wir haben hier 7 Gruppen, für die wir beten können. Das eine sind Kinder und Jugendliche. Manche von ihnen haben die Eltern verloren, sind jetzt Waisen. Aber was in den Flüchtlingslagern auch ein Problem darstellt, ist, sie haben ja keinen Spielplatz, sie haben nicht unbedingt Spielzeug. Selten gibt es auch Unterricht. Also es ist auch ein Anliegen, dass da Schulen entstehen können, dass sie unterrichtet werden können. Pastoren, wenn man jetzt an Pastor Barnabas denken, der ist ja selber traumatisiert, nachdem er es erlebt hat, soll dienen, soll helfen, stelle ich mir schwierig vor. Also Pastoren brauchen auch ganz besonders unser Gebet, dass sie auch ermutigende Worte finden. Dann Witwen, die Versorgung brauchen. Wir können für die Verfolger beten, dass Gott ihnen begegnet. Gott wirkt ja oft durch Träume und Visionen und wir wissen auch von Verfolgern, die dadurch zum Glauben kamen. Wir können für die Regierungen beten, dass sie alles tun zum Schutz der Christen. Wir haben so einen Insider mal bei uns gehabt, der heißt Elia Chadi. Der hat gesagt, die nigerianische Regierung, wenn die wollten, wenn die nicht wegschauen würden, die könnten die Extremisten wirklich bekämpfen. Aber in anderen Ländern ist einfach die Regierung zu schwach, ist das Militär zu schwach, die können nicht wirklich was machen. Also da können wir wirklich für die Regierungen beten, dass die, die auch die Macht haben, auch was tun. Wir können für geflüchtete Christen beten, dass sie auch wieder rauskommen aus den Flüchtlingslagern, dass sie dort gut überleben. Und für entführte Frauen und Kinder, das ist eben auch wirklich leider so, dass junge Frauen vor allem entführt werden. Die werden zwangsverheiratet mit Muslimen, das sind oft als Sexsklavinnen werden die gehandelt. Und Kinder, kann es sein, dass Jungs dann auch zu so Kindersoldaten dann ausgebildet werden. Also es ist auch eine ganz große Not. Und wir wollen es jetzt so machen, dass wir einfach uns in kleinen Gruppen zusammentun, weil so können wir am meisten beten, so können wir am intensivsten beten. Man kann zu zweit, zu dritt, zu viert beten. Und ja, ich werde dann den Abschluss machen, wenn jemand sagt, ich will lieber allein beten, ist natürlich auch kein Problem. Aber lasst uns jetzt wirklich die Zeit nehmen, Gott bestürmen und einfach, ja, was wir vorhin gehört haben, dass die verfolgten Geschwister die Kraft unserer Gebete wirklich erleben und spüren. Ich komme zu dir.